Sie hören SWR Kultur. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. In Fett und Öl ausgebackenes Gebäck, das schmeckt eben vor allem in der fünften Jahreszeit besonders gut. In diesen Fasnachtstagen eben. Da gibt es natürlich überall Kreppel oder Berliner, aber auch noch ein Mini-Gebäck, dessen Teig ein ganz anderer ist. Und das hat im Südwesten gleich in mehreren Regionen Tradition. Die Rede ist vom Nonnenfürzle, wie sie in Schwaben oder im Allgäu heißen, oder vom Nonnenfäscht im Raum Trier-Luxemburg. Und unser Genussforscher Professor Thomas Filges, kulinarischer Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz, hat natürlich auch für uns heute ein persönliches Rezept mitgebracht, eben diese Nonnenfürzle. Hallo, Herr Filges, oder ich müsste besser sagen, hier aus Mainz, hello.
Hello, Frau Bauer.
Herr Filges, der Name Nonnenfürzle, diese Leckerei aus Brandteig, gibt Anlass zu nicht ganz anständigen Assoziationen und kommt wohl wegen des luftigen Brandteigs. Das würde auch zur Ausgelassenheit in der fünften Jahreszeit passen, oder?
Ja, also das hat natürlich so frivole Hintergedanken. Und da gibt es auch verschiedene Untersuchungen von Historikern, wo der Name herkommt. Der muss schon uralt sein. Es gibt schon in Kochbüchlein von 1689 den Begriff Nonnenfürzel und solche Dinge. Und das waren dann eben auch solche Pfeffernüsse, Kleingebäck meistens. Und später wurde das auch im Schwabenland irgendwie nochmal berühmt, das Nonnenfürzlein. Das waren dann Kreppel, solche berlinerartigen Gebäckstücke, wie man sie zu Fasnacht kennt. Und irgendwie hat sich das eigentlich gehalten bis heute, was eigentlich dafür spricht, dass es offensichtlich kulinarisch Bestand hat, dieses Gebäck.
Ne? Ja, dann kommen wir doch mal zum eigentlichen Gebäck, Herr Filges. Anders als der Kreppel aus Hefeteig werden die Nonnenfürzle oder Nonnenfäscht zumeist traditionell aus Brandteig gemacht. Woraus besteht dieser klassische Brandteig?
Wenn man die Zutatenliste liest, kann man natürlich das nicht unterscheiden zwischen einem normalen Hefeteig. Also da kommt natürlich Mehl rein, da kommen natürlich Eier rein, Wasser, Milch oder was auch immer. Insofern ist das eigentlich nichts Besonderes. Aber dieser Teig wird vorher abgebrannt. Und das ist natürlich etwas, was natürlich was ganz anderes liefert, als wenn man einen klassischen Kuchenteig eigentlich herstellt. Das heißt also, das Mehl mit Milch in dem Fall und ein bisschen Zucker, Honig, was auch immer man da nimmt, das kann man jetzt auf zwei Arten machen. Zum einen kann man Milch und Mehl jetzt mischen mit Zucker und das in einem warmen Topf sozusagen abbrennen, deswegen auch Brandteig. Das wird das einfach erwärmt und zwar so lange, bis sich's löst, dass man den Teig so ein bisschen vorbäckt, nicht? Also die Flüssigkeitsaufnahme von Stärke und von dem Protein, also von dem Klebeeiweiß, die ist schon gewährleistet. Oft wird das auch alternativ so gemacht, dass man sagt, okay, ich mache die Milch heiß und gieße die heiße Milch eben dann zum Mehl und rühre das ordentlich durch, auch da, bis es sich wieder von dem Topf oder vom Schüsselrand löst. Und dann ist das schon gebunden und dann kommt das Ei dazu.
Ah ja.
Und das ist der Trick. Ich meine, da habe ich sozusagen eine Vorschelierung des Weizeneiweißes. Ich habe eine Quellung und schon eine Vorgelatinisierung der Stärke. Und dann gebe ich noch einen zusätzlichen Vernetzer dazu, der, sagen wir mal, dann beim eigentlichen Backen, also in dem Fall im heißen Fett, erst zur Geltung kommt. Das sind diese Eiweißproteine, nicht? Die eben dann sofort eine Vernetzung machen. Und der Vorteil, das erschließt sich eigentlich sofort, wenn man da mit so einem Physikerblick drauf guckt. Jetzt habe ich hier schon einen vorgefertigten Halbteig, der gut gequollen ist durch die heiße Milch. Da ist also schon ordentlich Wasser in der Stärke. Und jetzt verknete ich das nochmal mit dem Ei und dann gebe ich das ins heiße Fett. Dann vernetzt dieses Ei klar und diese Eiweiße des Eis vernetzen sofort außen dieses Gepäckstück. Wird sozusagen sofort verschlossen, im Anführungszeichen. Gleichzeitig muss aber die Hitze nach innen. Das Wasser beginnt wieder zu verdampfen. Der Dampf kann aber nicht so leicht entweichen, weil außen schon zusammen eine harte Schicht ist, die den Wasserdampf nicht mehr so leicht rauslässt. Folglich bläht sich das Ganze auf.
Ah, ja.
Das heißt also, man hat ein Gepäckstück, was eigentlich sehr viele große Hohlräume lässt.
Mhm, ja. Also das Luftige entsteht dann erst ganz am Schluss, wenn der Brandteig entweder in den Ofen kommt, wie zum Beispiel bei Windbeuteln, oder wie Sie gerade beschrieben haben, im Fall der Nonnenfürzle, wenn er schwimmend im heißen Fett ausgebacken wird.
Genau.
So schlicht also das Gebäck eigentlich daherkommt, die Zubereitung, und Sie haben es ja gerade erklärt, ist physikalisch zumindest nicht ganz unkompliziert. Was passiert denn dann im allerletzten Backschritt?
Im allerletzten Backschritt, da entsteht eigentlich nur noch die Aromatisierung, also die Bräunung außen, das ist praktisch diese Röstaromen, und gleichzeitig eben das Aufblähen. Nicht? Das heißt also, man hat eben dort diesen finalen Schritt, also dass alles einfach gebacken wird. Und theoretisch könnte man eigentlich auch die Nonnenfürzle dann noch ein bisschen füllen, aber das wird in aller Regel ja nicht gemacht.
Ja, aber Respekt, dass man diesen doch physikalisch sehr vielseitigen Brandteig schon vor so vielen Jahrhunderten entdeckt hat.
Also wenn ich das mir ansehe, auch in die Kochgeschichte sozusagen zurückgehe, ich bin immer ganz erstaunt, was die Leute eigentlich da alles erfunden haben. Ich meine, da kann man nur Hochachtung vorhaben.
Ja, absolut. Jetzt kommen wir nochmal zu den Nonnenfürzle, Herr Fülges. Das Rezept, das Sie uns mitgebracht haben, da kochen Sie Milch, Butter, Salz und Zucker auf. Parallel mischen Sie das Mehl mit der Stärke und sieben es in eine Schüssel und dann geben Sie Minze hinein. Eine frische Note, aber anders als im traditionellen Rezept, wo man eigentlich Zitrusschale nimmt. Warum nehmen Sie Minze?
Die Nonnenfurzel sollen ja im Mund so ein bisschen Wind erzeugen. Furzel ist ja immer so ein Wind, also die Luft ist natürlich drin, wenn man da drauf beißt nicht, aber wenn man jetzt in den Teig so ein bisschen Minze dazu gibt, dann hat das noch so einen kühlenden Effekt und unterstreicht eben diese, ich sag mal, windige Note noch ein bisschen.
Und dann stechen Sie ja mit dem Teelöffel den Teig ab und geben ihn ins heiße Fett für die Nonnenfürzle. Genau. Am Ende werden sie auf dem Küchenkrepp abgetrocknet und mit Zucker bestäubt. Und dann nehmen Sie Knisterzucker. Das habe ich noch nie gehört. Was ist denn das?
Ja, das gibt es schon lange. Das ist zu Hochzeiten der Molekularküche wurde das wieder ausgegraben. Also es sieht aus wie Hagelzucker, also ein grobkörniger Zucker. Und dann habe ich mir gedacht, okay, um diese windigen Eigenschaften noch mal ein bisschen zu unterstreichen, nehme ich diesen Knisterzucker, auch unter Peta-Zeta bekannt. Das heißt also, man hat also hier einen Zucker, der eben auch so ein bisschen Kohlensäure sozusagen, also CO2 noch ein bisschen anhydriert. Wenn man den Zucker dann löst, dann knistert das so im Mund. Zu Fasnacht, wo es sowieso überall immer bunt und turbulent zugeht, kann man sich das mal auch im Mund erlauben, dass man da im Mund ein bisschen sozusagen die Knallerbsen mal losgeht.
Nonnenfürzle oder Nonnenfelschen mit Minze und Knisterzucker, eine traditionelle Leckerei aus Brandteig zur Fasnacht. Unsere Empfehlung heute für alle, die es in diesen Tagen ordentlich krachen lassen wollen oder auch nicht. Schmeckt garantiert immer. Das Rezept mit allen Zubereitungsschritten finden Sie ebenso wie das Gespräch zum Nachhören auf swrkultur.de. Ganz herzlichen Dank, Thomas Fülges, für diese tolle, süße Leckerei und die wissenswerten physikalischen Hintergründe.
Sehr gerne.